Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße herzlich Professor Ebert Sandschneider. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Politikwissenschaftler, Ostasien-Experte an der Freien Universität in Berlin und haben sehr viel veröffentlicht über den erfolgreichen Abstieg Europas. Die Nachrichten beschäftigen sich gerade natürlich ganz intensiv mit dem Coronavirus. Ist das auch für Sie ein Thema?
Das ist insofern am Rande ein Thema. Ich bin ja kein Virologe, das scheint mir im Augenblick eher ein medizinisches Thema zu sein.
Den hatten wir gestern in der Sendung, den Virologen.
Aber bezogen auf die Entwicklung in der Volksrepublik, wo dieser nicht nur dieser Virus herkommt, sondern alle größeren Pandemien, wenn man einmal Afrika, Subsahara ausnimmt, die entstehen in diesem engen Raum in Südwestchina an der Grenze zu Laos und Kambodscha. Und natürlich stellt sich da eben auch die politische Frage, die Frage, was bedeutet das eventuell für den Präsidenten, was bedeutet es für die politische Stabilität in China? Alles Dinge, die man im Augenblick praktisch noch gar nicht abschätzen kann. Aber diesen kleinen Randaspekt, der berührt natürlich auch meine Arbeit.
Aber Sie sagen gerade, ja, wenn man darauf schaut, die Entstehung, also wenn wir auf Schweinegrippe schauen, wenn wir auf SARS schauen, jetzt eben auch Coronavirus, haben Sie eine Erklärung dafür, warum es genau dort den Entstehungsherd gibt?
Also die einzige Erklärung, die man mit ein bisschen Logik geben kann, ist, dort leben Menschen noch sehr, sehr eng mit ihren Tieren zusammen in landwirtschaftlichen Wohnsituationen. Und wenn Menschen eng mit Tieren zusammenleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Virus irgendwann einmal den Wirt wechselt und auf den Menschen springt, natürlich höher, als wenn sie in einem städtischen Umfeld leben. Dazu kommt, in vielen dieser Gebiete sind die hygienischen Umstände längst nicht so, wie man das bei uns im Westen oder auch in anderen Teilen Chinas kennt. Also das wäre ein Erklärungsversuch, aber letztendlich ist das auch wieder eine Frage, die ganz am Ende nur Virologen wirklich beantworten können, indem sie den Dingen genau auf den Grund gehen.
Ja, Sie schauen eher auf die Politik, auf die Wirtschaft. Jetzt hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds davor gewarnt, dass man auf die Gefahren der Coronavirus-Epidemie nicht überreagieren solle. Was ist denn Ihre Einschätzung? Ist die Wirtschaft auch inzwischen schon vom Virus infiziert?
Aber selbstverständlich ist sie infiziert, und zwar deshalb, weil ganze Lieferketten dadurch, dass in China zunächst einmal Unternehmen nicht mehr arbeiten, nicht mehr funktionieren. Vor 2 Wochen haben wir schon Nachrichten bekommen, dass Autoproduktion in Japan eingestellt werden muss, weil Kabelbäume aus China fehlen. Und das setzt sich natürlich wie eine Epidemie tatsächlich auch im wirtschaftlichen Bereich fort. Wenn Zulieferungen plötzlich nicht mehr funktionieren, wenn Absatzmärkte nicht mehr funktionieren. Die Automobilbranche, auch hier in der Region, ist massiv davon betroffen, wenn Menschen in China keine Autos mehr kaufen, weil sie erstmal warten, was diese Infektion oder diese Pandemie überhaupt bedeutet. Dann sieht man, das ist vielleicht ein Virus, der, ich sage jetzt mal als Laie, gar nicht so dramatisch schlimmer ist als beispielsweise der Grippevirus. Aber in der Wirtschaft ist er angekommen, und die zum Teil panischen Reaktionen in der Wirtschaft, die sind spürbar, und die werden sich auch im Laufe dieses Jahres für viele Unternehmen unmittelbar durchschlagen.
Und als Politikwissenschaftler, wie schauen Sie darauf? Also was löst das letztendlich auch in China aus?
Na, die spannende Frage ist, wie gehen die Menschen in China mit der Reaktion ihrer Regierung um? Da muss man jetzt einen Augenblick tatsächlich auf die Geschichte der kommunistischen Partei schauen. Seit 40 Jahren ist das eine immer noch kommunistische Partei, die all diese großen Zeremonien natürlich wunderbar abfeiern kann, die wir aus der Geschichte kennen. Aber sie berührt oder sie bezieht ihre Legitimität nicht mehr aus der Ideologie, sondern aus der Tatsache, dass diese kommunistische Partei liefert, dass sie dafür sorgt, dass ein Wirtschaftssystem entsteht, dass es den Menschen erlaubt, wohlhabend zu werden, dass sie Sicherheit garantiert, dass sie nationale Souveränität garantiert, übrigens, dass sie auch Gesundheit garantiert, ob das jetzt die Folgen des Klimawandels sind oder die Bekämpfung einer Pandemie. Beides ist gleichermaßen wichtig für die Menschen. Und die Kommunistische Partei in China und ihre gesamte Führung weiß sehr genau, nur solange sie liefert, nur solange diese Probleme gelöst werden, kann sie auf Stabilität setzen. Ansonsten stellen sie plötzlich ganz andere Fragen.
Nicht gestellte Fragen können gefährlicher sein als falsche Antworten. Professor Ebert Sandschneider, mit diesen Worten haben Sie Ihr Buch Der erfolgreiche Abstieg Europas eröffnet. Und Sie kritisieren den westlichen Blick auf China. Welche Fragen werden denn da zum Beispiel nicht gestellt?
Das Grundproblem der westlichen Perspektive auf China ist, dass wir relativ wenig über das Land wissen, aber sehr genau wissen, was wir von dem Land erwarten. Die Erwartungshaltung an China, ob das Wirtschaft ist, ob das Politik ist, ob das die Frage der Menschenrechte beispielsweise ist, ob das Umweltpolitik ist, die ist gigantisch. Und wir stehen ein Stückchen weit auf dem Standpunkt, Die Chinesen werden schon am Ende einsehen, dass das, was wir von ihnen wollen, auch das Beste für sie ist.
Dennoch ist es ja auch wichtig, kritisch zu bleiben.
Aber selbstverständlich, wir haben ja jedes Recht der Welt, unsere Position zu vertreten. Nur wenn wir versuchen wollen, China zu verstehen, dann muss man einen Augenblick etwas mehr wissen über China, als wir es üblicherweise tun. Ich stelle in diesen Tagen fest, dass auch große deutsche Wirtschaftsführer die mangelnde China-Kompetenz in Deutschland beklagen. Im Klartext heißt das, wir sind sehr leicht dabei, unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen an China zu formulieren. Aber wir sind sehr schlecht darin, zu erklären, wie China tickt, was China will und wo dann die Reibungspunkte entstehen, aus denen am Ende tatsächlich auch Politik wird.
Sie können das ja beurteilen. Nehmen Sie uns mit, wie tickt China? Was sind die größten Fehler, die häufig auch in der politischen Diskussion mit China gemacht werden?
Ich glaube, man muss sehen, dass die chinesische Führung ganz klare strategische Ziele hat, über die sie im Prinzip nicht verhandlungsbereit oder verhandlungsfähig ist. Ich will Ihnen mal die wichtigsten nennen. Das erste und oberste Ziel ist Souveränität. Die Geschichte Chinas zeigt jedem, im Land, aber auch außerhalb, das war ein gebeuteltes Land, das ist von den Kolonialmächten hin und her geschubst worden. Das hat gelitten unter Bürgerkriegen, aber auch unter externen Angriffen, beispielsweise durch Japan. Für ein solches Land ist Souveränität wichtig. Wenn Sie mit China also über Tibet oder Xinjiang oder Taiwan oder Hongkong reden wollen, dann müssen Sie verstehen, das ist nicht so einfach, weil Souveränität ist ein wichtiges Gut. Dasselbe gilt für Stabilität. Das war ein Land, das immer an Stabilität gemangelt hat. Deshalb ist das eine wichtige Kategorie für die Kommunistische Partei. Wenn Sie also Bilder mit Joshua Wong machen, wie unser Außenminister das tut, dann müssen Sie wissen, dass Sie in China auf keinerlei Verständnis stoßen.
Und so ein Hinweis auf die Menschenrechte, ist das schon zu viel?
Nein, das ist unser gutes Recht. Wir dürfen nur nicht erwarten, ein chinesischer Gesprächspartner würde sagen, wunderbar, wir sehen ein, dass wir Probleme mit den Menschenrechten haben, aber ihr im Westen habt 300 Jahre gebraucht, um sie einzuführen, so wie sie heute sind. Wir sind erst seit 30 Jahren unterwegs. Nun lasst uns mal einen Augenblick. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Menschenrechtssituation in China aus unserer Sicht verheerend ist zum Teil. Das gilt nicht nur für Xinjiang, das gilt für den Umgang mit Dissidenten, zum Teil mit dem Umgang mit Medien, das gilt für willkürliche Inhaftierungen. Alles das entspricht nicht unseren Standards. Und das muss auf die Tagesordnung kommen, wenn man mit China spricht. Man darf nur nicht erwarten, dass die Chinesen dann vor lauter Begeisterung auf den Rücken fallen und uns Beifall klatschen. Es ist eine schwierige Auseinandersetzung und ein schwieriger Prozess, auch für das Land.
Wie kann so ein Prozess dann aussehen, indem er dann auch strategisch klug geführt wird? Weil das ist Ihr Tenor zu sagen, ja, wir müssen mehr auf Flexibilität und auf Transparenz setzen. Inwiefern?
Also wissen Sie, wenn China beispielsweise für Menschenrechte kritisiert wird, dann habe ich immer den Eindruck, dass 80-90% der Kritik, die aus deutschem Politikermund erfolgt, eher deutsche Innenpolitik ist. Ein deutscher Politiker, der nach China fährt und nicht Menschenrechte anspricht, der kann sich ja zu Hause fast nicht mehr sehen lassen. Im bilateralen Verhältnis und in China selbst ändert das nichts. Die Flexibilität würde beispielsweise darin bestehen, nicht nur offen anzusprechen, was uns nicht gefällt, das ist unser gutes Recht, sondern dann auch in dem, was man eigentlich stille Diplomatie nennt, hinter verschlossenen Türen zu versuchen, mit den chinesischen Freunden und Partnern zu einer Veränderung der Politik zu kommen. Manchmal gelingt das, manchmal gelingt das nicht. Wie gesagt, an den Stellen, an denen China wirkliche strategische Interessen hat, ist es ausgesprochen schwierig.
Wäre aber das Gegenteil von Transparenz, die Sie benennen, wenn Sie die Hinterzimmer ansprechen?
Das ist einerseits richtig, aber nur auf dem Markt der öffentlichen Auseinandersetzung funktioniert erfolgreiche Menschenrechtspolitik bedauerlicherweise nicht. Aus den Gründen, die ich versucht habe zu benennen, die chinesische Führung verabscheut nichts mehr, als öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Das ist nicht mal typisch chinesisch, das gilt eigentlich für jede Regierung, das gilt für jeden Politiker. Und wenn man dann versucht, etwas zu erreichen, dann ist manchmal das vertrauensvolle Gespräch, das Stichwort heißt, glaube ich, weniger mangelnde Transparenz,
sondern
Vertrauensbildung, ein wichtiger Schritt.
Professor Ebert Sandschneider ist zu Gast. Sie sind an der Freien Universität in Berlin und leiten dort den Lehrstuhl für Politik Chinas und internationale Beziehungen. Und Sie haben schon ganz früh zusammengearbeitet mit dem Unternehmen Huawei. Sie können sagen, wie man es überhaupt richtig ausspricht?
Huawei spricht man
es Huawei, aus, ja. Man hört es so oft falsch. Was bedeutet das auf Deutsch?
Ja, das heißt, die blühende Zukunft, wenn Sie so wollen. Ne?
Und da haben Sie ein Programm aufgesetzt für Studenten, die dann was gemacht haben?
Ja, das war ein Teil eines Besuchsprogramms, das dieses Unternehmen, Huawei, genauso wie viele andere Unternehmen das auch tun, eingeleitet hat, um europäische, interessierte junge Europäerinnen und Europäer im Studienbereich nach China zu bringen, sie mit China in Kontakt zu bringen, sie mit der chinesischen Kultur in Kontakt zu bringen, aber natürlich auch mit dem Unternehmen. Die langfristige Intention war natürlich schon sowas Ähnliches wie Imagebildung auch für das Unternehmen unter jungen westlichen Intellektuellen.
Das Unternehmen ist extremst gewachsen und jetzt geht es auch hier in Europa und weltweit um 5G. Und Amerika wirft dem Unternehmen Industriespionage vor. Wie kritisch sehen Sie es?
Ich glaube, man muss die gesamte technologische Frage kritisch sehen. Wir können nicht ausschließen, dass chinesische Geheimdienste Huawei-Technologie nutzen, um uns auszuspionieren. Man muss aber auch die andere Seite sagen. Niemand konnte Huawei bis heute ein Fehlverhalten nachweisen. Wir wissen aber ziemlich konkret über Fehlverhalten amerikanischer Geheimdienste, beispielsweise der NSA, was das Abschöpfen unserer Daten aus amerikanischer Sicht angeht. Unter dem Strich muss man am Ende sagen, Technologie ist weder gut noch schlecht, weder böse noch unschuldig. Sie wird genutzt und die Frage, wie man sie nutzen kann, ist eigentlich die entscheidende Frage. Daraus wird umgekehrt der entscheidende Punkt, wie sichern wir unsere Daten? Das ist sehr viel wichtiger, als die Frage zu beantworten, wie kann jemand von außen auf unsere Daten zugreifen?
Aber jetzt gibt es natürlich sehr viele Kritiker, die sagen, naja, wenn man mit dem Unternehmen einen Vertrag schließen würde, dann geht das zu Kosten unserer Sicherheit. Wie sehen Sie das?
Das ist nicht zwangsläufig gewährleistet. Huawei produziert zunächst einmal Hardware. Die entscheidende Frage ist die Software und die Softwarezugänge, die eventuell Hacker haben können, die Geheimdienste haben können und die Frage, was die dann mit unseren Daten im Einzelnen anstellen, uns ausspionieren, uns ausseuchen. Die Bundeskanzlerin weiß im amerikanischen Fall, wie so etwas aussieht, weil sie mit ihrem eigenen Mobiltelefon betroffen war. Am Ende wird da allerdings eine Wettbewerbsfrage draus gemacht. Die amerikanische Seite drückt nicht zuletzt deshalb sehr kritisch gegen Huawei, weil es, fairerweise muss man es zugestehen, weder ein europäisches noch ein amerikanisches Unternehmen gibt, das auf den Standards, den technologischen Standards von Huawei agieren könnte. Wir sind also in Wettbewerbsfragen deutlich ins Hintertreffen geraten und das ist einer der Gründe, warum der amerikanische Präsident so hart reagiert.
Und da stellt sich ja auch gleich die europäische Wettbewerbsfrage wieder. Das ist ja auch eines Ihrer großen Themen. Mhm. Hat Deutschland, hat Europa da den Anschluss tatsächlich so verpasst?
Wenn Sie Herrn Höttges zuhören, heißt die Antwort eindeutig ja. Und wahrscheinlich ist dieses Jahr mittlerweile sogar unbestritten. Da sollte uns etwas zu denken geben. Vor einigen Jahren haben unsere großen Mittelständler argumentiert, der chinesische Wettbewerb stört uns nicht, solange wir es schaffen, unseren technologischen Vorsprung zu halten. Heute wissen wir, wie schnell dieser Vorsprung verspielt werden kann in Zeiten, in denen sich gerade technologische Entwicklungen fast exponentiell entwickeln. Das ist die Herausforderung. Und eine Frage, die bei Huawei meines Erachtens immer zu kurz kommt, ist die, was passiert eigentlich wettbewerbsmäßig mit unseren Unternehmen, wenn Huawei in den nächsten 5 Jahren in China 5G installiert und chinesische Firmen mit allem, was das bedeutet für Internet of Things, künstliche Intelligenz, Innovationsfähigkeit dann auf unseren Markt kommen. Wie können sich unsere Unternehmen dann behaupten? Das ist eine existenzielle Wettbewerbsfrage in der Tat.
Das heißt also, da sind jetzt Investitionen gefragt in Startups beispielsweise. Da gab es gerade auch frische Zahlen, dass so viel wie nie in Startups investiert wurde. Allerdings nicht aus Deutschland, sondern die Investoren kommen aus dem Ausland. Ist da auch ein Ungleichgewicht entstanden? Wie beurteilen Sie das?
Ja, selbstverständlich. Das Geheimrezept von Huawei ist eine unglaublich große Zahl. 40, 50, 60% der jährlichen Gewinne hat dieses Unternehmen über 10, 20 Jahre in Forschung und Entwicklung gesteckt. Irgendwann spürt man dann die Effekte. Jetzt zu glauben, dass nur ein Anstieg der Investitionen in Startups gleich zum Erfolg führt, ja, das ist ein notwendiger Schritt, aber es ist auch keine Garantie. Es ist eine grundsätzliche Frage, wie Unternehmen sich in exponentiellen Veränderungszeiten generell aufstellen. Und da haben wir wahrscheinlich einige der wichtigeren Entwicklungen tatsächlich verschlafen.
Vom erfolgreichen Abstieg Europas hat Professor Sandschneider noch 2011 gesprochen. Sprechen Sie davon im Jahr 2020 auch noch?
Ja, ich bin schon versucht zuzugeben, ich würde heute sehr intensiv nachdenken, ob ich erfolgreich auf das, ich habe auf das Adjektiv bestanden, ich wollte einen erfolgreichen Abstieg beschreiben, ob ich das heute noch tun würde. Weiß ich tatsächlich nicht. Da sind ein paar Jahre in einer unglaublichen Geschwindigkeit über uns hinweggegangen, wo man sich schon ernsthaft die Frage stellen muss, wie definiert man am Ende eigentlich Erfolg? Da muss man sagen, wenn man auf eine so lange Zeit von Frieden, Wohlstand, Wachstum zurückblickt, das ist nun auch ein Erfolg, den Europa zu verzeichnen hat, im Unterschied zu fast allen anderen großen Weltregionen, Kontinenten. Das darf man nicht vergessen und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber ganz ohne Zweifel sind die Herausforderungen für einen erfolgreichen Abstieg sehr, sehr viel schwieriger geworden.
Aber Sie haben ganz bewusst damals gesagt, Sie wollen vom Erfolg sprechen und man müsste mehr vom Daniel-Düsentrieb haben, vom Erfindergeist. Mhm. Haben wir dann doch das verpasst, was Sie damals genau nicht anprangern wollten?
Ganz offensichtlich haben wir das verpasst. In der Digitalisierung sagen führende deutsche Unternehmensvertreter, wir haben nicht nur die erste Halbzeit verschlafen, sondern auch die Halbzeitpause und große Teile der zweiten Halbzeit. Das Rennen, die anderen da draußen warten nicht auf uns. Das tun weder die Vereinigten Staaten noch tut das China, bis wir Europäer endlich unsere Frage des Brexit geklärt haben oder wie wir mit unseren Unternehmen oder unsere Innovationsfähigkeit umgehen. Die warten nicht, die machen und in einer Geschwindigkeit, die in wesentlichen Teilen mittlerweile exponentiell verläuft. Das ist die eigentliche Herausforderung.
Und gleichzeitig ist Ihre Botschaft, es braucht aber den Abstieg für den Erfolg. Also könnte man ja auch rein interpretieren, ja, wenn wir auf dem Weg des Abstiegs sind, liegt doch da auch wieder eine Chance. Sehen Sie die noch?
Ja, natürlich ist das so. Es gibt auch eine Chance in der Nische und zwischen den Lücken. Europa hat über die letzten 300, 400 Jahre Weltpolitik maßgeblich mitbestimmt. Ich habe asiatische Kollegen, die bezeichnen das als eine Entgleisung der Weltpolitik oder der Weltgeschichte, weil Asien eigentlich immer der ursprünglich dominierende Kontinent war. Im chinesischen Denken ist das tief verwurzelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein halbes Jahrhundert vor Christoph Kolumbus China über eine Hochseeflotte mit 200 Schiffen und 20.000 Mann Besatzung verfügt hat. Das ist alles verloren gegangen im Abstieg Asiens. Das wird jetzt wieder aufgeholt im Wiederaufstieg Chinas und Asiens. Schauen Sie, die Vereinigten Staaten waren vor 300 Jahren noch gar nicht wirklich da. Jetzt sind sie eine globale Macht und kämpfen eben auch, wie wir in Europa, mit diesem beängstigenden Gefühl, da kommt einer, der uns unsere Stellung strittig macht. Das sind die geopolitischen Herausforderungen, die mittlerweile nicht nur für die große Politik gelten, sondern letztlich für jedes Unternehmen, das sich auf einem globalen Markt positionieren muss.
Als Politikwissenschaftler schauen Sie auch auf die Zahlen und die sprechen ja meistens eine klare Sprache. Im Jahr 1900 lebten knapp 22% der Weltbevölkerung in Europa. In 30 Jahren werden es knapp 8% sein. Macht Sie das nervös?
Na, mich nicht mehr. Aber die Generation nach uns sollte es nervös machen. Und das ist letztendlich auch die Frage, wie man Erfolg definiert. Erfolg wäre für mich, wenn es gelingt, der künftigen Generation von Europäerinnen und Europäern das Maß an Sicherheit, Frieden und Wohlstand zu gewährleisten, das meine Generation über die letzten ja fast 70 Jahre jetzt schon genießen durfte. Wir haben das nicht immer so empfunden. Bestimmte Situationen waren kritischer, waren schwieriger, waren kontroverser. Aber im Rückblick, mein Gott, welche Region der Welt kann schon auf einen solchen Erfolg zurückblicken? Das sicherzustellen für die nächste Generation, die nur noch 4% ist Mitte des Jahrhunderts an der Weltbevölkerung, das wäre ein gewaltiger Akt.
Da ist ja eine Angst, gerade in der jungen Generation, schon spürbar. Angst ist immer der schlechteste Berater. Wir wollten darüber reden, wie sich Deutschland positionieren kann. Was sehen Sie an Chancen darin?
Na, es ist nicht so, dass wir jetzt schon Grund hätten, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, tut uns leid, das war's, jetzt gehen wir eben zugrunde. Die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor eine der leistungsfähigsten der Welt. Die Grundlagen sind da, die Ausbildungsgrundlagen sind ebenfalls da. Die sind vielleicht nicht ganz so optimal, wie man sie sich wünschen würde, aber sie sind da. Sie haben zu Recht gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir werden gar nicht anders können, als uns den geopolitischen Herausforderungen und den durch Digitalisierung und technologische Disruption getriebenen Herausforderungen zu stellen. Und dieses möglichst ideologiefrei, aber auch frei von Überheblichkeit. Die Tatsache, dass wir heute oder unsere Vorgängergenerationen Tolles geleistet haben auf globalem Niveau, ist keine Garantie, dass das für uns morgen auch so ist. Also ein bisschen, sage ich mal jetzt überspitzt, von China zu lernen, was Pragmatismus angeht und den pragmatischen Umgang mit Problemlösungen, das könnte ein sicherer Weg sein.
Den Pragmatismus hat man ja im Beispiel E-Mobilität in China schon beobachten können. Wenn man jetzt draufschaut, weltweit gibt es etwa knapp 8 Millionen Elektroautos. In China fährt die Hälfte davon. Was kann jetzt Deutschland? Deutschland wird immer mit der Automobilbranche in Verbindung gebracht. Dafür stehen wir. Was kann jetzt Deutschland daraus mitnehmen?
Na, mitnehmen kann man zunächst einmal noch einmal ganz klar den Satz, dass der Erfolg der Vergangenheit keine Garantie für den Erfolg der Zukunft ist. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für alle Automobilhersteller, aber auch ihre Zulieferer, den technologischen Standard zu halten, zu erweitern, an den Dingen zu arbeiten. Das hat enorme Kosten zur Folge, was Forschung und Entwicklung angeht, was die technologischen Standards der Zukunft sein könnten. Wer diese Standards gewinnt, wird die Märkte gewinnen und dann auch entsprechend erfolgreich überleben. Das ist das offene Rennen, das unsere Unternehmen im Augenblick auszutragen haben.
Sie sind ja häufig in China. Wenn Sie auf die Technologien schauen, ist dann E-Mobilität die richtige Technologie? Was ist Ihr Eindruck?
Das ist eine spannende Frage, wo Sie natürlich manch einen Ingenieur auch fragen können. Ist es Wasserstoff? Ist es E-Mobilität? Es wird mit Sicherheit nicht die Verbrennungstechnologie sein, mit der wir alle groß geworden sind. In China kann man das noch sehr viel deutlicher als bei uns, beispielsweise durch die unglaubliche Luftverschmutzung, die in einzelnen chinesischen Großstädten herrscht, ablesen. Das ist kein Luxus mehr, nach einer anderen Technologie zu suchen. Die Menschen werden krank, jenseits von Corona. Sie leiden an Lungenkrankheiten durch die Luftverschmutzung. Auch das übrigens eine große Herausforderung für die Kommunistische Partei, mit diesen Klima- und umweltbedingten Risiken und Gefahren umzugehen. Wer dort hineinstößt und sich dort positioniert, der wird sicherlich langfristig Erfolg haben. Das wird nicht ganz gehen ohne enorme Ausgaben in Forschung und Entwicklung. Ich glaube, wir wären schlecht beraten, uns auf die Erfolge der Vergangenheit alleine zu stützen. Die sind da, die sind vielleicht eine vernünftige Basis, aber darauf muss aufgebaut werden.
Wir wollten noch kurz auf die Chancen Europas zu sprechen kommen, denn dahingehend haben Sie ja appelliert in Ihrem vergangenen Buch. Sie sehen das Ganze inzwischen kritischer. Dennoch, die Chancen sind da. In welchem Bereich besonders? Digitalisierung vermutlich.
Ja, wir werden sicherlich nicht zur großen geopolitischen Aufstiegsmacht werden. Da steht Europa sich selbst im Wege, wenn man sich den unglaublich erfolgreichen Prozess der europäischen Integration anschaut, muss man bedauerlicherweise sagen, Europa ist nach innen überreguliert und nach außen überdehnt. Das verhindert eine große geopolitische Rolle. Aber es gibt eben diesen zweiten großen Trend, und das ist digitale Disruption, digitale Umbrüche, Digitalisierung im weitesten Sinne des Wortes. Und da hat Europa natürlich einiges zu bieten, weil wir, obwohl wir zurückgefallen sind, trotzdem noch viele technologisch getriebenen Unternehmen haben, die diesen Prozess maßgeblich beeinflussen können.
Und vor allen Dingen die Sichtweise müssen wir ändern und unser Bewusstsein. Wie haben Sie denn im Laufe Ihrer Karriere Ihre Perspektive auf China verändert?
Oh, ich hatte das große Glück, dass mein Karriereweg, der im Rückblick so ganz geradlinig aussieht, natürlich von unterschiedlichen Perspektivwechseln geprägt war. Ich habe begonnen, mich mit chinesischer Innenpolitik zu beschäftigen. Dann habe ich mir das Entwicklungsmodell von Taiwan und Südkorea anschauen wollen. Aber dann kam eben der Fall der Mauer und alles das, was man dann Transformation nennt. Ich habe mich also sehr intensiv mit Demokratisierungsprozessen beschäftigt. Auf meiner ersten Professur bin ich in Europa gelandet und habe Vorlesungen über europäische Integration gehalten. Und dann hatte ich natürlich das große Glück, 13 Jahre Forschungsdirektor der DGAP in Berlin zu sein und mich mit transatlantischen Beziehungen und deutscher Außenpolitik zu beschäftigen. Im Hintergrund immer China. Und jetzt sehen Sie schon, in den unterschiedlichen Perspektiven muss man praktisch die Perspektive wechseln. Und das finde ich für mich persönlich eigentlich das Ertragreichste an meinem Berufsleben, dass es mir das vergönnt war.
Und was ist das Essentielle, was Sie Ihren Studenten dahingehend mitgeben?
Ganz bewusst einmal einen Schritt zurück und einen Schritt zur Seite zu machen und anders auf die Dinge zu schauen. Aus europäischer Sicht sieht die Welt so aus, wie sie ist. Man kann das sogar tatsächlich geografisch machen. Ich erwähne dann immer gerne, die Älteren werden das sicherlich noch erinnern, den Dirke Weltatlas.
Ja, den kenne ich auch.
Dort gibt es eine Karte mit geografisch Eurasien. Weltkarte von mir aus. Wie zeichnen wir Weltkarten aus europäischer Sicht? Wir zeichnen sie mit Europa im Mittelpunkt und der Fokuspunkt liegt auf Rom. Und jetzt drehen Sie doch mal einen Augenblick diese Weltkarte und nehmen Sie Hongkong als Fokus. Und wenn Sie dann auf die Welt schauen, dann sehen Sie, dass Europa eine kleine Halbinsel am westlichen Rand von Eurasien ist. Und diesen Begriff Eurasien verwenden wir nicht aus eigener Kraft, sondern weil China uns das mit seiner Seidenstraßeninitiative wieder ermöglicht. Und so sehen Sie schon, wie die Perspektive sich tatsächlich verändert, wenn man sie nur geografisch verändert. Jetzt haben wir noch nicht die amerikanische oder die russische oder vielleicht sogar mal eine afrikanische Perspektive genommen. Und all diese Perspektiven stehen miteinander in Wettstreit.
Welches Projekt steht gerade mit Ihren Studenten an? Woran arbeiten Sie?
Also abgesehen davon, dass ich ein bisschen Spaß haben möchte mit der Frage, ob Hollywood-Filme die Zukunft der Menschheit nicht sehr viel besser abbilden, als wir das heute als Science-Fiction bezeichnen. Wir reden heute über Corona. Wer 12 Monkeys kennt oder Outbreak, der weiß, dass Hollywood das längst thematisiert hat, bevor die deutsche Gesundheitspolitik sich darum kümmern
müsste. Da sind Sie aber nah an den Dystopien.
Da bin ich sehr nah an den Dystopien. Aber das eigentliche Thema, das mich tatsächlich inhaltlich ernsthaft umtreibt, ist die drohende Entflechtung zwischen einer chinesisch dominierten Hälfte der Weltwirtschaft und einer amerikanisch dominierten Hälfte der Weltwirtschaft. Denn dieses schlägt automatisch auch wieder ganz konkret bis auf die Schreibtische der CEOs von Unternehmen in Baden-Württemberg und Bayern durch, die sich entscheiden müssen, ob sie eher auf dem amerikanischen oder eher auf dem chinesischen Markt aktiv sein wollen.
Und die Abhängigkeiten sind ungefähr gleichermaßen verteilt wahrscheinlich?
Die sind abhängig, sind schwer genau zu definieren, weil das hängt von Unternehmen zu Unternehmen ab. Aber sie sind etwa gleich, in den pauschalen Zahlen etwa gleich definiert. Und wenn man sieht, welchen Druck unsere amerikanischen Freunde auf europäische Unternehmen ausüben, im Falle des Iran, im Falle Russlands, jetzt auch im Falle Chinas, dann kriegen wir ein Gespür dafür, dass auch Weltwirtschaft in Zukunft sehr viel kontroverser und konfrontatorischer sein dürfte, als es in der Vergangenheit vielleicht war.
In Ihrem Buch erfährt man erstmal über dieses Wort Geopolitik, inwiefern das genutzt, aber auch missbraucht wurde.
Na, wissen Sie, Geografie ist in Zeiten von Globalisierung, denkt man, nicht mehr so wichtig, aber das ist falsch. Ich sage Ihnen als Beispiel, nehmen Sie sich einmal die polnische Reaktion zu Russland oder die baltische Reaktion zu Russland und die portugiesische. Und dazwischen liegen wir irgendwo, wir Deutschen. Geografie ist nach wie vor wichtig. Unsere chinesischen Freunde demonstrieren uns das gerade durch ihre Seidenstraßeninitiative, wo sie durch Eurasien allmählich bis nach Europa kommen und hier immer präsenter werden.
Ein Infrastrukturprojekt, was aber gleichzeitig Abhängigkeiten schafft.
Ja, das ist weit mehr als ein Infrastrukturprojekt. Das beginnt mit Eisenbahnschienen. Und wenn man in Duisburg lebt, dann weiß man das zu schätzen, weil die ganze Region, gebeutelt von dem Niedergang von Kohle und Stahl, jetzt auf die Zusammenarbeit mit China hofft. Eine ganze Region im Westen Deutschlands. Und das gilt für alle anderen Transitregionen von Weißrussland bis Kasachstan, einschließlich Russlands letztendlich auch. Es geht aber auch um Wertschöpfungsketten, es geht um Märkte, es geht um Arbeitsplätze und es geht um politischen Einfluss. Das darf man nicht vergessen. Also das ist aber ein Beispiel, wo man Geopolitik am Werke sieht. Wir sind nicht so gewohnt, geopolitisch zu denken, aber geopolitische Verschiebungen gehören eigentlich zur Natur der Weltgeschichte.
Aber die Seidenstraße, genau dieses Projekt, hat China schon insofern genutzt, als es jetzt um Abstimmungen der Menschenrechte ging, dass die Länder, wo Abhängigkeiten geschaffen wurden, beispielsweise wie Griechenland, Portugal und Co., eben nicht für bessere Menschenrechte gestimmt haben.
So ist das. Auch das ist Geopolitik. Wissen Sie, ein Land wie China, das seit über 40 Jahren zweistellig ökonomisch wächst, das ist ein völlig normaler Prozess, dass dieses Land in der Lage ist, seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auch in politischen Einfluss zu übersetzen. Die Sowjetunion hat es mit Machtpolitik und im Wesentlichen mit Militär getan. Putin versucht es heute noch so. Die USA haben es sowohl mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit als auch mit militärischem Einfluss getan. China tut es im Augenblick noch überwiegend mit wirtschaftlicher Leistung. Aber die politischen und militärischen Aspekte werden folgen. Es ist ein Prozess, in dem wir stecken und dessen Verständnis uns Schwierigkeiten bereitet. Aber eigentlich ist dieser Prozess völlig normal. Das passiert, wenn Staaten aufsteigen und andere relativ absteigen.
Aber Ihren Worten ist zu entnehmen, dass eigentlich in der Geopolitik es in Zukunft eher um China und die USA geht und sowohl Russland als auch Europa da eher im Schatten stehen.
Naja, aus chinesischer Sicht, das würde Herr Putin wahrscheinlich anders sehen, aber aus chinesischer Sicht ist Russland der Juniorpartner. Und das ist eine dramatische Veränderung, weil in der traditionellen Geopolitik ist Russland immer das, was man das Herzland nennt. Wer dieses Herzland kontrolliert, Weltpolitik, das sehen die Chinesen anders. Das Herzland ist natürlich China und Russland ist ein Juniorpartner. Aber sie haben mit ihrem Hinweis recht, die wesentliche machtpolitische Konfrontation, Auseinandersetzung des 21. Jahrhunderts findet über dem Pazifik statt, zwischen China und den Vereinigten Staaten. Dort ist Europa, auch Russland, lediglich Zaungast, wenn Sie so wollen. Wir sind von all diesen Auswirkungen unmittelbar betroffen. Man stelle sich nur einen größeren militärischen Konflikt im südchinesischen Meer vor. Aber wir haben wenig beizutragen, um einen solchen Konflikt zu lösen oder gar zu vermeiden.
Professor Ebert Sandschneider ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie waren zunächst 3 Jahre an der Universität in Mainz und waren jetzt 22 Jahre an der Freien Universität in Berlin. Ihre Zeit in Berlin wird Ende des Jahres zu Ende gehen. Was sind Ihre Pläne?
Na, meine Zeit in Berlin geht nicht zu Ende, aber ich gehe in Rente.
Also, ich sag mal, die an der Freien Universität.
An der Freien Universität.
Berlin gefällt Ihnen offensichtlich gut.
Ja, ja, selbstverständlich. Ich würde jetzt fast sagen, ich bin ein Berliner, wa? Bin ich natürlich nicht.
Und das als Saarländer.
Ich komme aus dem Saarland und habe mich einmal quer durch die Republik bewegt, berufsbedingt, versteht sich. Aber ich fühle mich in Berlin tatsächlich außerordentlich wohl, weil die Stadt einfach alles hat. Sie haben ländliche Gegenden wie im Grunewald, sie haben die Gegenden, wo es brummt, wie in Kreuzberg oder Neukölln oder Friedrichshain. Sie haben eine gewaltige historische Last, sage ich mal, die immer noch auf, die man sehen kann, wenn man mit offenen Augen durch diese Stadt geht. Das berührt nicht nur die großen Gebäude wie das Brandenburger Tor oder den Reichstag. Das berührt die berühmten Stolpersteine, wo man gerade im Südwesten Berlins, wo ich wohne, sieht, wie viel jüdische Intellektuelle zu Tode gekommen sind, vertrieben wurden, in der Regel in Konzentrationslagern gestorben sind.
Das geht sogar bis zu Ihrem Büro, haben Sie gerade gesagt.
Das geht sogar bis zu meinem Büro, wo ein gewisser Herr Dr. Mengele seine Zwillingsversuche während des Dritten Reiches betrieben hat. Und wenn man dann, das ist mir dann 1998 so passiert, zum ersten Mal mit offenem Mund vor einem solchen Gebäude steht, bekommt man ein Gespür dafür, dass Geschichte eben nicht nur in Büchern stattfindet, sondern sich manchmal eben auch in einer Stadt äußert. Und ich finde es immer noch faszinierend, trotz aller Baumaßnahmen, dass Berlin deutlich weniger dicht besiedelt ist, als es das vor dem Zweiten Weltkrieg war, weil viele der Bombenlücken, die damals gerissen worden sind, bis heute nicht behoben sind, obwohl man da eigentlich das Gegenteil annehmen sollte. Also eine Stadt mit sehr viel Geschichte, in der ich mich außerordentlich wohlfühle und in der natürlich die Debatten, die wir hier geführt haben, tagtäglich stattfinden und wo ich sicherlich darauf hoffe, mich weiter einbringen zu können in eine Auseinandersetzung um all diese Fragen, die die Zukunft betreffen.
Worauf werden Sie sich fokussieren? Was haben Sie vielleicht in der vergangenen Zeit eher vermisst?
Also ich glaube, dass diese Themen an der Schnittstelle, die wir jetzt diskutiert haben zwischen Geopolitik, vielleicht kann man sogar sagen, zwischen den Umwelterwartungen an Unternehmen und technologischer Disruption die Themen sein werden, die nicht nur für Politik maßgeblich sein werden in den nächsten Jahren, sondern in wachsendem Maße auch für Unternehmen. Und da habe ich nun den großen Vorzug, in einem kleinen Unternehmen, das Berlin Global Advisors heißt, an solchen Fragen mitarbeiten zu können und festzustellen, dass die Nachfrage nach diesen Themen, ja, ich hätte beinahe gesagt, sprunghaft wächst, weil viele Unternehmer zwar ihre unternehmerischen Hauptaufgaben kennen, aber mit Geopolitik nicht so wirklich was zu tun haben. Und deshalb ist das Nachfragen, was bedeutet das eigentlich für mich, mein Geschäftsmodell und mein Unternehmen, deutlich spürbar.
Was hängen bleibt im Gespräch, dass es besonders im Kopf Veränderungen geben muss. Also dieses ja. Weiter wie bisher, worauf man lange gesetzt hat und setzen konnte, das funktioniert einfach nicht mehr.
Mit Sicherheit nicht. Und das ist die wichtigste Voraussetzung. Ich nenne das gerne bewusst Perspektiven zu wechseln. Im Englischen nennt man das Thinking out of the box. Im übertragenen Sinne einen Schritt zurück und einen Schritt zur Seite, um eine neue Perspektive auf einen gewissen Sachverhalt zu bekommen. Einmal bewusst die Perspektive zu ändern und sich auch zu fragen, was bedeutet das aus der Sicht eines amerikanischen Konservativen, eines russischen Strategen oder eines chinesischen Geschäftsmanns? Selbst wenn man dreimal aus diesen Perspektiven auf denselben Sachverhalt schaut, wird man unterschiedliche Dinge sehen und lernen, dass die eigentliche Position keine Überheblichkeit verdient und dass man vielleicht nicht am europäischen Wesen genesen muss.
Und Sie argumentieren gerne mit dem Erfindergeist. Gibt es eine Erfindung, die Sie gerne gemacht hätten?
Ja, ich glaube, ich hätte gerne das Internet erfunden. Das ist natürlich das Globalisierungsinstrument schlechthin, das unter einem gewaltigen Druck steht, was ich mit einer gewissen Sorge sehe. Also ich gehöre einer Generation an, ich bin geboren in eine analoge Welt, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe meine erste Internetadresse bekommen auf meiner ersten Professur. Ich war aber auch schon 7, als meine Großeltern das erste Schwarz-Weiß-Fernsehen angeschafft haben. Ich gehöre zu der Generation, die diese ganze technologische Entwicklung miterleben durfte. Und jetzt frage ich mich, geht das wirklich so weiter, wenn ich sehe, wie Donald Trump sich an China abarbeitet, wie Wladimir Putin uns erzählt, er will RuNet, also ein russisches Netz, einführen, dann erleben wir vielleicht eine Phase, wo Globalisierung plötzlich ganz anders ausbuchstabiert wird. Und das ist eine große Herausforderung.
Und als Erfinder des Internets, wie hätten Sie es denn strukturiert? Weil die Gefahren, die mit dem Internet zusammenhängen, die lernen wir ja jetzt langsam erst kennen. Algorithmen versteht man vielfach nicht. Da kommt eine KI hinzu. Hätten Sie es anders strukturiert mit ethischen Vorgaben?
Ich glaube, die ethischen Vorgaben entwickeln sich erst dann, wenn eine Technologie tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Und das war immer so mit Technologien. Nehmen Sie das Thema Geschwindigkeit, Züge. Die Menschen waren mal davon überzeugt, dass Züge, die mit mehr als 8 Stundenkilometern fahren, gesundheitsschädlich sind. Heute kommt uns das extrem grotesk vor. Ich sehe an meiner 15-jährigen Tochter, dass die ganz anders mit dem Internet umgeht als ich. Das beginnt schon mit der Daumenbewegung und setzt sich mit der Selbstverständlichkeit fort, mit der sie ihr ganzes Leben darüber managt. Die nächste Generation wird auf uns schauen und sagen, was waren das für Deppen? Wie konnten die so komisch damit umgehen und diese ethischen Fragen stellen? Ich glaube, das wird sich automatisch entwickeln. Das kann sich eigentlich auch erst entwickeln, wenn eine Technologie in der Praxis stattfindet und die Menschen spüren, was sie für sie bedeutet.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Professor Ewald Sandschneider.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Eins gehört.